bin 7 Jahre alt und ich krieg 2 Euro Taschengeld. Jeden Freitag. Ich spare erstmal und dann gehe ich zu dem Spielzeugladen um die Ecke und dann gucke ich, ob ich da mir was vielleicht kaufen möchte, ein Spiel oder so.
Ich bin 15. Ich bekomme nicht richtig Taschengeld, sondern ich bekomme eigentlich immer Geld, wenn ich es brauche. Wenn ich rausgehe, kriege ich vielleicht so 10 bis 15 Euro manchmal mit, aber ich kriege jetzt nicht alles, was ich will, muss ich halt auch sparen. Aktuell habe ich mir jetzt Kopfhörer gekauft, auf die ich jetzt gespart habe, deswegen habe ich jetzt gerade nicht mehr so viel Geld.
Ich bin 18. 130 bis 150 Euro für einfach so Schminke, feiern gehen, das war's.
Taschengeld ist ein Weg, um zu lernen, mit Geld umzugehen. Manchen gelingt das nicht mal im Erwachsenenalter. Geld ist oft mit Scham besetzt, ob man nun wenig hat oder gern viel Geld besitzen möchte. Gerade in jungen Jahren stehen oft materielle Dinge im Vordergrund und so sind immer mehr junge Leute überschuldet. Buy now, pay later. Jetzt kaufen, später bezahlen, ist ein Grund dafür. Wir haben bei der Schuldnerberatung nachgefragt. Ein weiteres Thema hier bei Leben im RBB24 Inforadio ist die zunehmende Digitalisierung der Bezahlsysteme. Aber kann Bargeld in naher Zukunft überhaupt verschwinden? Junge Leute wachsen heute immer digitaler auf. Doch das Taschengeld wird vor allem bei kleinen Kindern immer noch bar gezahlt.
Ich bin 10 Jahre alt. Also ich kriege im Monat insgesamt 12 Euro. Meistens spare ich, aber manchmal gebe ich es für Radiergummis aus und auch für Schleichtiere.
Ich bin 16 Jahre alt und ich kriege im Monat ca. 100 Euro Taschengeld. Aber das muss ich dann auch ausgeben für zum Beispiel Essensgeld und alles, was ich mir halt so selber kaufen möchte. Und normales Taschengeld kriege ich so ca. 40 Euro und das Geld spare ich, damit ich dann nach dem Abi ein FSJ machen kann. Im Ausland, irgendwo in der Karibik, irgendwo schön weit weg und warm.
Ich bin 17 Jahre alt und bekomme pro Monat 40 Euro, was ich dann spare für den Führerschein. Ich gehe jetzt bald in die praktische Prüfung. Mal gucken, ob es dann auch noch bis zum Ende reicht, aber notfalls gehe ich da dann nochmal arbeiten.
Mit dem Alter werden die Wünsche größer. Aus Plastiktieren werden Reisen und Führerscheine. Dafür Geld zu sparen, ist ein ganzes Stück Arbeit, wenn einem nur das Taschengeld zur Verfügung steht und vielleicht ein Nebenjob. Doch wo lernt man, mit Geld umzugehen? Der Grundstein wird schon in der Kindheit gelegt. Auch hier sind die Eltern Vorbild. In der Schule sind Finanzen zwar Thema, aber nur so intensiv, wie es das Lehrpersonal zulässt, sagt Business- und Finanzcoachin Babette Mahnert. Sie ist Co-Gründerin von Schulgold, einem Berliner Projekt zur finanziellen Bildung von Kindern und Jugendlichen. Sie gibt an Schulen Workshops, in denen es darum geht, sich mit Geld auseinanderzusetzen. Was kann Schulgold leisten, was die Schule nicht schafft?
Wir können die Kids und Jugendlichen für Geld begeistern, wo es wirklich darum auch geht, den Hunger für Geld zu wecken. Einerseits wirklich auch in der Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen und auf der anderen Seite auch mit fundiertem Fachwissen. Weil Carolina und ich, wir sind die beiden Gründerinnen und wir haben 35 Jahre insgesamt in unterschiedlichen Banken gearbeitet.
Wie läuft das ab? Sie kommen zum Beispiel in eine Unterrichtsstunde und dann legen alle offen, was sie mit ihrem Taschengeld machen?
Das läuft ganz unterschiedlich ab, je nachdem, was die Lehrkräfte sich tatsächlich auch für die SchülerInnen auch wünschen. Wir sprechen im Vorfeld mit den Lehrkräften, um zu gucken, wie können wir in den Unterrichtsstunden unterstützen. Da gibt es einerseits Lehrkräfte, die schon total aktiv sind, die bestimmte Themen auch schon mit reingebracht haben, wo wir dann überlegen, was sind ergänzende Themen. Zum Beispiel das Thema Schulden ist ein Thema, was von den Lehrkräften selten abgedeckt wird. Und ob das ein One-Hit-Wonder oder so ein regelmäßiges Format halt auch ist, ja, wo wir wirklich regelmäßig auch kommen, weil wir dann natürlich auch messen können, was für Fragen auftauchen und was die Kids und Jugendlichen umgesetzt haben.
Was für Fragen tauchen denn auf bei den Schülerinnen, mit denen sie zu tun haben?
Letztens waren wir in einem Workshop mit einer 8. Klasse in der Gesamtschule und dann haben wir über das Steuersystem gesprochen, Gehaltsabrechnung, was die SchülerInnen erwarten wird. Und dann hat ein Schüler gefragt, das fand ich ganz interessant, warum man in Dubai so wenig Steuern zahlt. Ja, das hat für eine hohe Relevanz auch für die Jugendlichen gesorgt. Und das fand ich total schön, wo wir dann ins Gespräch eingestiegen sind. Das haben wir dann in dem darauffolgenden Workshop gemacht, wo die Jugendlichen dann das nämlich recherchiert haben, die unterschiedlichen Steuersysteme. Oder auch im Workshop, da war die Lisa Paus, die Bundesministerin, mit dabei, ob sie was an den Dönerpreisen machen kann. Ja, fand ich auch, habe ich echt geschmunzelt. Und auf der anderen Seite, ja klar, was kosten heute ein Döner? Zwischen 6 und 10 Euro können sich Jugendliche von ihrem Taschengeld nicht so häufig leisten. Und Döner ist jetzt nicht Luxusartikel.
Natürlich ist das Umfeld, in das sie kommen, sehr divers. Also manche Kinder bekommen von ihren Eltern alles finanziert und bei anderen fehlt es schon an dem Nötigsten. Bekommen Sie das mit, dass der Umgang mit Geld von Haus aus schon ein anderer ist?
Das ist auch schon sehr divers in den unterschiedlichen Klassen, in denen wir sind. Da haben wir Bandbreiten von 0 Euro Taschengeld bis, je nachdem, wenn es Abiturienten sind, bekommen die 150, 200 Euro Taschengeld. Das heißt auch, die Unterschiede innerhalb eines Klassenverbandes offen mal anzusprechen. Das ist total cool. Da sind alle immer sehr interessiert, auch die, die sehr viel bekommen, dass es auch SchülerInnen gibt, die ja wirklich gar nichts bekommen. Und das macht ja auch den Wert aus, weil das natürlich auch eine weitere Möglichkeit für uns eben auch bietet, dort mal in Richtung Eltern auch weiterzugehen. Ja, vielleicht können die Eltern sich das nicht leisten, auch wenn es um bestimmte Konsumsachen geht. Und dass die Kids das dann erkennen, hey, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, sondern das hat einfach damit was zu tun, dass das Haushaltseinkommen von meinen Eltern begrenzt ist. Und das bietet echt wirklich so viel Verständnis füreinander.
Was können Sie bewirken? Geht es denn mehr in Richtung, wie setze ich mein Geld richtig ein oder wie spare ich richtig? Wie halte ich es zusammen?
Ja, Geld ist ja sehr so wie so ein Treppenstufensystem. Das heißt wirklich erstmal die Basis für sich selber auch zu erkennen. Ja, dort haben wir ja im letzten Jahr einen Führerschein-Gehaltsabrechnung leicht verständlich gemacht. Das war ein Workshop, der total gut bei den Jugendlichen auch ankam, weil keiner erklärt bekommt, was sind Steuern, wofür zahle ich Steuern, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter. Und auch unternehmerisch, das zahle ich ja als Unternehmen letztendlich auch. Dann Budgetplanung. Ja, wir denken immer, wir müssten uns erst mit der Anlage beschäftigen. Und wir glauben, dass es gut ist, auch zu wissen, was geht rein, was geht raus. Da haben übrigens auch viele Erwachsene nicht unbedingt den besten Überblick. Das heißt, wirklich mal zu gucken, hey, das geht rein, das geht raus, was habe ich monatlich an frei verfügbaren Einkommen, weil das nämlich die Basis ist, um mir Vermögen aufzubauen.
Wie mache ich das zu Hause? Ab welchem Alter fange ich an, mit meinem Kind über Geld zu sprechen?
Am besten, wenn Ihr Kind daran Interesse hat, ja, wenn es wirklich auch beim Einkaufen dabei ist und ganz mit großen Augen guckt, wofür gibt Mama oder Papa letztendlich das Geld aus, da wirklich auch mal das Portemonnaie rübergeben, das mal ausschütten lassen, dass die Scheine sehen, dass die Münzen sehen, dass die Karten auch sehen, ja, das ist für die Kleinen ein ganz schönes Format. Dann für die älteren Kinder zwischen 7 und 10 wirklich mit Taschengeld auch anzufangen. Ja, am Anfang das wöchentlich zu geben, 2-wöchentlich, monatlich. Und dafür gibt es eine ganz coole Taschengeldtabelle auf der Seite vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Kinder und Jugend.
Bei den älteren Kindern ist es ja so, dass das Taschengeld steigt. Die haben also mehr Geld zur Verfügung. Und es gibt ja nun einige, die neigen dazu, sobald sie Kohle haben, wird sie verteilt. Wie spreche ich das an, ohne zu bevormunden?
Indem man mit dem Kind gemeinsam erarbeitet, wofür will es denn das Geld auch ausgeben? Und darüber dann spricht, es gibt kurzfristige, mittelfristige und langfristige Wünsche. Ja, dann auch das Thema Urlaub auch mit reinzunehmen, ja, was ja auch so im kurzfristigen Bereich drin ist, dass das Kind dazu auch eine Relation hat, dann auch mittel- und langfristig, wenn wir einfach sehen, ach, unser Kind wünscht sich das neueste Telefon von der und der Marke, was kostet das, ja, und das Kind das dann ausrechnen zu lassen und das attraktiv zu machen aus der Lebensrealität der Kinder, weil einem Kind nur zu sagen, hey, sparen wir cool, das hat für die keine Relevanz. Also je relevanter es für das Kind selber ist in seiner Lebensrealität und wie es das umrechnen kann, umso cooler ist es einfach. Und immer wieder auch unterstützen und dann nicht in dem Sinne, ja, ist dir schon wieder nicht gelungen, sondern hey, guck mal, wie ist es im letzten Monat gewesen mit dem Sparen? Hast du geschafft, hast du nicht geschafft? Ist dir leicht gefallen, ist dir nicht leicht gefallen? Wie kann ich dich unterstützen, dass du einfach auch sparst? Du hast mir erzählt, du willst dir jetzt das neueste iPhone, wir bleiben mal bei dem Thema, oder das neueste Telefon einfach auch kaufen. Wie weit bist du mit deinem Wunsch? Ja, oder du hast Lust, dann, wenn die älter sind, auch mit einer Freundin mal zu verreisen. Und gleichzeitig natürlich auch dem Kind die Konsequenzen aufzuzeigen, die negativen Konsequenzen, was passiert, wenn man nicht spart oder wenn man das ganze Geld auch ausgibt. Und als Eltern auch einen Guide zu sein, an denen das Kind sich auch wenden kann, wo es alle offenen Fragen stellen kann und wo es nicht verurteilt oder abgewertet wird, weil es jetzt 3 Monate in Folge das Geld auf den Kopf geknallt hat.
Babette Mahnert, eine der Gründerinnen vom Projekt Schulgold. In Workshops motiviert sie Kinder und Jugendliche, sich mit Geld auseinanderzusetzen. Wer noch keinen Kassensturz zum Jahresanfang gemacht hat, kann jetzt damit anfangen. Geld und wie wir damit umgehen, ist heute unser Thema hier bei Leben im RBB24 Inforadio. Auf wessen Konto sieht schon alles ganz überlegt und vorbildlich aus? Immerhin. Seit nun 5 Jahren in Folge nimmt die Anzahl an überschuldeten Menschen in Deutschland ab. Das sind die Menschen, die ihre Rechnungen nicht mehr begleichen können. Schaut man allerdings auf Leute unter 30 Jahren, kehrt sich dieser Trend um. Zum ersten Mal seit 10 Jahren stieg bei ihnen laut Schuldneratlas 2023 die Überschuldung an. Auf dem Social-Media-Kanal TikTok prahlen Nutzerinnen und Nutzer sogar damit, wer am meisten in den Miesen liegt. Online-Anbieter reißen sich um die junge Klientel. Viele können nicht widerstehen und verlieren den Überblick über ihre Bestellungen. Schuldnerberater sehen die Entwicklung mit großer Sorge. RBB24-Reporterin Carmen Gräf berichtet.
Clara Hoffmann, die ihren echten Namen nicht im Radio hören möchte, ist eine junge, reflektierte Frau und mit 27 Jahren so hoch verschuldet, dass nur noch eine Privatinsolvenz sie retten kann.
Es war schrecklich, das Gefühl war beklemmend. Ich war halt auch Mutter von 2 Kindern, was es nicht einfacher gemacht hat, was meine Scham betrifft.
Clara Hoffmann erzählt, dass sie sehr freigebig mit ihrem Geld war.
Ich bin jemand, der sehr gerne anderen Menschen hilft. Und das hat sich an meinen Partnerschaften gezeigt, früher in der Vergangenheit, dass ich Partner hatte, die finanziell immer Probleme hatten und ich der Meinung war, ja, ich helfe ihnen jetzt, ja, ob es aus Liebe war oder anderen Gründen.
Clara Hoffmann verlieh Geld, das sie nie wieder sah. Ihre Schulden nahmen zu.
Zu der Zeit hatte ich einen Dispositionskredit, wo ich dachte, den könnte ich dann mit meinem Weihnachtsgeld dann ausgleichen. Und das hat anfangs auch ganz gut funktioniert. Aber daraus wurde dann irgendwann, dass ich was verlockend war, eine Kreditkarte. Zum Schluss waren es dann 3 Kreditkarten online beantragt habe, die ich dann auch ausgeschöpft habe. Und ja, das war nachher wie so ein Hamsterrad.
Aus diesem Teufelskreis hilft ihr nun die Schuldnerberatung der Caritas in Pankow. Die Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin Dorothee Bünner kennt sich mit Fällen wie dem von Clara Hoffmann aus. Sie berät seit 18 Jahren überschuldete Menschen bei der Caritas. Viele geraten in die Miesen durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Trennung vom Partner oder der Partnerin, sagt sie. Gefährdet seien aber auch junge Menschen.
Gerade so in dem Alter von 18, wenn man dann eben die ersten Verträge selber abschließen kann oder dann vielleicht auch, keine Ahnung, die Kumpels das beste Handy haben und man das auch haben möchte, dann überblickt man es manchmal nicht so sehr. Was jetzt so relativ neu mit dazugekommen ist, wobei ganz neu ist es ja auch nicht, sind diese Buy Now, Pay Later Geschichten. Das ist schon eine heftige Falle, in die man da wirklich reinrutschen kann. Und wir haben das selber als Experiment gemacht. Jemand, der 24 Jahre alt war, hat versucht, etwas zu bestellen, über Klarna zu bezahlen und hat immer nur angeboten bekommen, eine Ratenzahlung.
Gerade das fänden viele junge Leute attraktiv. Jetzt kaufen, später bezahlen. Es stecke ein System dahinter, junge Leute abzugreifen. Marco Rauter kann das bestätigen. Der Jurist berät seit fast 20 Jahren Schuldner in Berlin, derzeit bei der Arbeiterwohlfahrt in Neukölln.
Es wird den Leuten sehr, sehr leicht gemacht, über das Mobiltelefon Sachen zu bestellen. Mit einem Klick hat man das. Es ist ja auch genau so gewollt. Die Leute sollen nicht erst überlegen, ja, brauche ich das tatsächlich? Und das ist tatsächlich bei jungen Leuten gerade sehr zu beobachten, dass diese Kleinstkredite die Situation auslösen, dass sie nicht mehr klarkommen, was die Sache sehr schnell verschärft. Da stehen ja sofort Banken hinter bei diesem System. Und das sind Vollprofis in dem Bereich, wie komme ich wieder an mein Geld. Man hat also auch sofort die Eintragungen in diesen Schuldnerverzeichnissen.
Und da komme man nur schwer wieder heraus. Ein Leben auf Pump könne sich schnell rächen, so Marco Rauter.
Und dann hat man schon die Schwierigkeiten bei der Anmietung der ersten Wohnung oder bei anderen Sachen, dass die Vergangenheit einen sehr, sehr schnell einholt und dann nicht mehr kreditwürdig ist oder eben auch keine Wohnung mehr anmieten kann etc.
Hier ein Coffee to go, da ein Feierabendbier und das neueste Smartphone. Dem Berater fällt auf, dass viele junge Leute Geld ausgeben, ohne sich darüber große Gedanken zu machen.
Das ist ja alles schön und gut, solange das Konto gedeckt ist. Aber in den meisten Fällen oder auch gerade bei dem Klientel, das eben dann zu uns kommt, ist es eben nicht mehr der Fall. Und ich glaube, dass wir uns nicht wehren können gegen die Zukunft mit bargeldlosem Verkehr. Aber ich bin der Meinung, dass wenn ich das politisch möchte, muss ich auch dafür Sorge tragen, dass jeder in die Lage versetzt wird, damit umzugehen. Also sprich, es auch lernen kann.
Zum Beispiel in Finanzcoachings, speziell für junge Leute. Diese bietet sowohl die Arbeiterwohlfahrt als auch die Caritas an. Wer überschuldet ist, bekommt hier nicht nur Rat, sondern auch konkrete Hilfe. Die Schuldnerberater schreiben Briefe an Gläubiger und Behörden und handeln mit ihnen Zahlungsmöglichkeiten aus. Und das alles kostenlos. Manchmal hilft das aber alles nichts. So wie bei Clara Hoffmann. Sie wartet nun auf ihr Insolvenzverfahren.
Man kann froh sein, dass es diese Menschen gibt, die sich um einen kümmern. Und wenn es manchmal nur ein kurzer Anruf ist, die haben so die Gabe, einfach den Mensch dann auch in dem Moment zu beruhigen. Und es ist wie, als wenn mir ein Stein vom Herzen fällt. Ich bin so froh, dass ich dann nochmal anfangen kann, dass ich ohne Schulden nach 3 Jahren dann wieder nach vorne schauen kann.
Clara Hoffmann kann auf einen Neuanfang hoffen. Sie hat ihre Geschichte Reporterin Carmen Gräf erzählt. Das Bargeld abschaffen, darüber wird immer wieder debattiert. Andere Länder sind da wesentlich weiter als Deutschland. Die skandinavischen Länder sind bekannt dafür, dass man dort fast überall mit Karte zahlen kann. Wir blicken jetzt aber nach Indien. Da geht es nicht nur ums bargeldlose Zahlen, sondern um das digitale Bezahlen. Bargeldlos, kartenlos, einfach per Handy. Warum der digitale Zahlungsverkehr in Indien so weit fortgeschritten ist, berichten unsere Korrespondenten in Neu-Delhi, Peter Hornung und Oliver Mayer.
Seit mehr als 40 Jahren betreibt Shiv Charan einen kleinen Imbissstand in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Umgerechnet etwa 50 bis 70 Cent kosten seine Gerichte. Mindestens die Hälfte seiner Gäste zahlt hier inzwischen mit dem Smartphone. Das Beste daran ist, dass ich kaum mehr Geld wechseln muss. Ich brauche keine Unmengen an Münzen mehr. Außerdem muss ich nicht mehr so viel mit Kunden verhandeln, die zu wenig Bargeld dabei haben. Mehr als 70 verschiedene Apps gibt es in Indien, die die Zahlung per Handy anbieten. Dafür muss lediglich ein QR-Code gescannt und anschließend der Rechnungsbetrag eingegeben werden. Innerhalb von Sekunden ist das Geld übertragen. Dahinter steckt UPI. Die Studentin Anushka Singh nutzt es häufiger am Tag, eben weil es so einfach ist. Ich bezahle, das hängt wahnsinnig an UPI. Ich habe so gut wie gar kein Bargeld mehr dabei. Es ist einfach so wahnsinnig praktisch, ob im Taxi oder an Straßenständen. Jeder bietet digitale Zahlungen an. Ich kann sogar kleine Beträge von 5 bis 10 Rupien übers Handy mit UPI bezahlen.
Welcome to the world of Unified Payments Interface.
UPI steht für Unified Payments Interface, eine einheitliche Schnittstelle für digitale Zahlungen. Es gibt sie seit 2016. Damit kann Geld in Echtzeit zwischen Bankkonten überwiesen werden. Registriert werden muss aber nicht die Kontonummer, sondern lediglich die Mobilfunknummer. Geringfügige Zahlungen unter gut 20 Euro sind gebührenfrei. Es gibt eine Begrenzung, wie viele Transaktionen man am Tag durchführen kann. Bei meiner Bank sind es 10 oder 11 am Tag. Aber trotzdem, ich habe kaum mehr Bargeld dabei. Es sind gerade 50 Rupien, die ich im Geldbeutel habe. Umgerechnet 55 Cent. Ich zahle alles mit UPI. Wer in Indien zum Beispiel den Messenger-Dienst WhatsApp nutzt, der hat ein zusätzliches kleines Rupien-Symbol in der App. So lässt sich blitzschnell Geld überweisen. Verblüffend simpel für den Kunden und noch dazu billig. Kein Wunder, dass Indien inzwischen weltweit führt bei dieser Art von digitalen Transaktionen. Ein Erfolgsmodell, so der Wirtschaftswissenschaftler Santosh Mehrotra. Im Jahr 2022 hatten die digitalen Transaktionen in Indien einen Wert von mehr als 80 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 46% aller digitalen Zahlungen, die weltweit getätigt wurden. Nutzen kann dieses System also jeder, der ein Bankkonto hat und 15 Jahre oder älter ist. Und schon ab 11 Jahren können Kinder das Familienkonto mitnutzen. Notwendig ist natürlich ein Smartphone. Gut 50 Euro kosten die billigsten, wenn man sie neu kauft. Wem das zu teuer ist, der nimmt einfach ein gebrauchtes. Ungefähr 700 Millionen Menschen besitzen Smartphones in Indien. Das ist die Hälfte aller Einwohner. Und es gibt immer mehr, weil Daten und Telefonate sehr günstig sind. An Shiv Charans Imbissstand zahlten die Gäste mehr als 30 Jahre lang ausschließlich bar. Diese Möglichkeit will er seinen Kunden weiterhin geben, auch wenn ihm bewusst ist, dass immer weniger Leute davon Gebrauch machen werden. Ich glaube nicht, dass es irgendwann gar kein Bargeld mehr geben wird. Woran ich aber glaube, ist, dass nur noch sehr wenig davon benutzt werden wird und die Leute in Zukunft fast nur noch digital bezahlen werden.
Die Korrespondenten Peter Hornung und Oliver Meyer über das digitale Bezahlsystem in Indien. Alles wird immer digitaler. Und so ist die Digitalisierung für Unternehmen unterschiedlichster Sparten eines der Hauptziele. Die Stadt Hamburg hat es versucht. Beim Hamburger Verkehrsverbund können Fahrgäste ihr Ticket im Bus seit dem neuen Jahr nicht mehr bar bezahlen. Doch das lief nicht so rund. Die Prepaid-Karte für die Zahlung, die kostenlos ausgegeben und dann aufgeladen werden sollte, war in kürzester Zeit vergriffen. Auch in Berlin gab es während Corona ja mal eine bargeldlose Phase in Bussen. Die wurde aber schnell wieder abgeschafft. Denn Bargeld ist hierzulande sehr beliebt. Mehr als die Hälfte aller Transaktionen erledigen die Deutschen nach wie vor lieber in bar. Warum das so ist und ob der digitale Zahlungsverkehr in absehbarer Zeit das Bargeld ersetzen wird, dem ist rbb24-Reporterin Alina Riasanova nachgegangen.
Ich zahle nie mit Karte. Ich bin mit Geld groß geworden. Und so will ich es auch weiterhin behalten.
Uwe Tobias ist 65 Jahre alt. Nach der Wende war er 7,5 Jahre obdachlos. Aus seiner Sicht würde der Verzicht auf Bargeld obdachlose Menschen treffen.
Für manche Leute ist das der Horror auf Erden. Weil die können nicht jeden Tag zum Konto gehen und gucken, wie viel Geld sie noch drauf haben. Und dann verlieren die den Überblick, wenn die irgendwas kaufen. Ja, ich war selbst Alkoholiker. Ich weiß, wie das ist.
Auch anderen Menschen geht das so. Julia Peters ist Professorin und Leiterin des Studiengangs Wirtschaftspsychologie an der IU, Internationale Hochschule, und forscht zur Psychologie des Geldes. Sie bestätigt, dass viele Menschen Bargeld mit dem Gefühl verbinden, die Kontrolle über ihre Ausgaben zu haben.
Ja, es gibt ja viele auch repräsentative Studien oder regelmäßig durchgeführt von der Deutschen Bundesbank, wo immer nach den Motiven gefragt wird. Und Menschen ist es sehr wichtig, zu wissen, wie viel sie noch in ihrem Portemonnaie haben, und dann wissen sie auch, wie viel sie schon ausgegeben haben und noch ausgeben können.
Im Jahr 2022 haben die Deutschen etwa 5% häufiger elektronisch bezahlt als im Jahr zuvor, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Dennoch, im Gegensatz zu Schweden, wo Bargeld beinahe verschwunden ist, findet in Deutschland nach wie vor mehr als die Hälfte aller Transaktionen mit Bargeld statt. Für Wirtschaftspsychologin Julia Peters geht die Bedeutung des Bargelds über die reine Zahlfunktion hinaus.
Bargeld ist also ein spannendes Konstrukt, auch aus psychologischer Sicht. In Schweden ist der Wert der Fortschrittlichkeit sehr präsent. Die Schweden waren auch die ersten, die damals das Papiergeld eingeführt haben, 1661, als andere Länder nur Münzen hatten. Und so passt es auch ganz gut in diese schwedische Tradition zu sagen, wir sind jetzt auch wieder die ersten, die jetzt über alternative Zahlungsformen nachdenken oder das ganz aufs Bargeld verzichten können, wohingegen in Deutschland die Menschen eher traditionell geprägt sind.
Datenschutz sei ein weiterer Grund, warum man in Deutschland lieber auf digitale Zahlungen verzichtet. Wer bar bezahlt, gibt weniger über sein Konsumverhalten preis. Die Europäische Zentralbank versucht, Datenschutz und Zukunft zusammenzubringen und arbeitet an einem Projekt zur digitalen Form des Bargelds, an der Einführung eines digitalen Euros. Dieser soll im Gegensatz zu aktuellen digitalen Zahlungsmitteln kostenlos und offline verfügbar sein. Und genauso wie Bargeld Datenschutz garantieren. Der digitale Euro soll aber das Bargeld nicht ersetzen, um niemanden zu benachteiligen. In § 14 des Deutschen Bundesbankgesetzes steht festgeschrieben, dass Eurobanknoten das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel sind. Vereinzelt erreichen die Verbraucherzentralen Beschwerden von Bürgern, die nicht mit Bargeld zahlen konnten, sagt Erk Scharschmidt, Referent für Finanzdienstleistungen der Verbraucherzentrale Brandenburg.
Wenn Sie beispielsweise in ein Bürgeramt gehen und wollen dort einen Reisepass bezahlen, dass dort ein Automat steht, dann müssen Sie eine EC-Karte reinstecken und dann sagt man eben, ja, dann musst du in das nächste Bürgeramt gehen. In Berlin ist es ja nochmal relativ einfach, da fährt man 4 U-Bahn-Stationen. Machen Sie das mal in Bad Liebenwerda, wo Ihnen dann gesagt wird, fahren Sie doch nach Finsterwalde, 30 Kilometer weiter, und bezahlen Sie dann dort.
In Bad Liebenwerda hat die Kfz-Zulassungsstelle laut der Verbraucherzentrale Barzahlungen eingestellt. Dass Bargeld demnächst durch elektronische Zahlungsmittel ersetzt wird, glaubt die Wirtschaftspsychologin Julia Peters eher nicht. Im Gegenteil, sagt sie, es wird versucht, Händler zur Annahme von Bargeld zu verpflichten. Gerade in Krisenzeiten, bei Stromausfällen und Naturkatastrophen, hat sich Bargeld als sicheres Zahlungsmittel bewährt.
Bargeld als Einstiegszahlungsmittel, so sieht es die Wirtschaftspsychologin Julia Peters im Beitrag von Alina Riasanova. Aufs Bargeld werden die Deutschen so schnell nicht verzichten. Vielleicht haben Sie in dieser Sendung ein bisschen was mitgenommen. Und wenn es ein Anstoß ist, mal wieder den Saldo vom Konto zu checken oder mit dem Kind über eine Taschengelderhöhung zu sprechen. Das war Leben hier im rbb24 Inforadio für heute. Mein Name ist Liane Gruß. Auf Wiederhören.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.